The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Tobias Escher analysiert die Bundesliga-Saison 2024-25.
Es ist mal an der Zeit, das Lot in die Isar zu halten oder anders formuliert, es braucht mal eine Wasserstandsmeldung aus München. Was geht aktuell beim FC Bayern und wo könnte die Reise unter Vincent Kompany in dieser Saison noch hingehen? Ja, wir checken das mal ab. Auch das Spiel gestern Abend gegen Bayer Leverkusen und mit dabei ist natürlich Allrounder und Taktikprofi Tobias Escher. Guten Morgen dir.
Guten Morgen.
Ja, das waren ja mal zwei echt knackige Wochen jetzt für den gestürzten Primus der Bundesliga, müssen wir ja sagen. Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, mal ein Zwischenfazit zu ziehen nach so einem knapp Drittel der Saison?
Ja, ich denke schon. Also du hast ja gerade schon erwähnt, das war jetzt so ein bisschen die Woche der Wahrheit, wo man auch dann sehen konnte, wo die Bayern stehen. Erst das Champions-League-Spiel gegen Paris, dann in der Bundesliga gegen BVB und dann noch 3 Tage später hinterher das Pokalduell gegen die zuletzt sie oft besiegenden Bayer Leverkusener. Und am Ende kann man sagen, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, so ist die Bilanz. Und dann kann man jetzt mal sehen, was man draus macht.
Blicken wir nochmal kurz in den Sommer zurück und versetzen uns in die Lage an der Säbener Straße rein. Mit welchen Ambitionen gehst du denn an diese Saison? Du warst ohne Titel. Im vergangenen Jahr holst du mit Vincent Kompany einen Trainer, der Ansprüche hat und auch was bewegen will. Also wo sollte es hingehen? Und ja, da wird man gleich drüber sprechen. Wo ist es bisher hingegangen?
Ja, der Anspruch der Bayern ist, glaube ich, relativ einfach. Die Bayern wollen so viele Titel gewinnen, wie es nur geht in einer Saison. 2 Titel sind Pflicht. Der dritte Titel ist dann immer nice to have, Champions League, aber ist noch der am ehesten, wo man natürlich nicht im Vorhinein planen kann. Aber Bundesliga und Pokal ist eigentlich schon der Anspruch der Bayern, die zu holen, dass sie das jetzt ein Jahr lang gar nicht geschafft haben, also gar keinen Titel geholt haben. Das kratzt natürlich an der Ehre des Vereins. Trotzdem wusste man vor der Saison, finde ich, nicht genau, wo geht's hin, weil ja auch diese ganze Kompanieverpflichtung nicht ohne Störgeräusche verlaufen ist. Man hat das schon wieder so ein bisschen verdrängt nach den zuletzt guten Ergebnissen, aber Kompany war ja nicht die Wunschlösung des FC Bayern. Also man hat dann immer halt die dritte, vierte Lösung wählen müssen, weil halt eben ein Alonso, ein Nagelsmann und ein Rangnick nicht verfügbar waren. Und dementsprechend waren das so gemischte Gefühle auch. Man wusste nicht, wie schafft es Leverkusen nochmal so eine besonders tolle Saison zu spielen, aber grundsätzlich ist die Lage bei Bayern einfach Titel, Titel und vielleicht noch ein Titel.
Wir hatten recht zu Beginn der Saison mal über die Bayern gesprochen, auch beim Duell gegen Leverkusen und waren vom Kader an sich angetan, vor allem im Vergleich eben zur Vorsaison. Hat sich das bei dir bestätigt, bevor wir da jetzt auf genauere Positionen eingehen?
Jein, also der Kader von den Bayern ist, finde ich, gut bestückt. Er ist hat auf jeder Position Spieler, die wirklich internationales Niveau haben. Was man jetzt so nach ein paar Wochen natürlich ein bisschen konstatieren muss, ist diese Breite. Ist die Breite so gut, wie man das vielleicht sich erhofft hat? Da ist das Fazit, fällt da nicht ganz so positiv aus, weil man jetzt halt durchaus mit Verletzungen zu kämpfen hat. Man merkt jetzt total, dass es halt eben überhaupt gar keinen Ansatz, im Ansatz auch nur Ersatz für Kane gibt. Klar, du kannst keinen Ersatz für Kane haben, aber es gibt einfach keinen Stürmer im Kader. Ähnliches halt im Mittelfeld, wo es dann jetzt mit Palinha und Pavlovic Verletzungen eng wird. Rechtsverteidigerposition ein bisschen eng nach der Verletzung von Boey. Also da gibt es schon noch so kleine Schwachstellen, aber ich finde schon einen Kader, der halt mit einem Olise verstärkt wurde, einen Kader, der auch mit einem Palinha verstärkt wurde, das ist schon ein guter Kader.
Ja, lass uns gleich mal auf dieses Prunkstück schauen, diese Offensive. Du hast natürlich mit Harry Kane so einen Spieler, der an die Vorsaison auch anknüpfen kann. Das ist die gute Nachricht gewesen bis zu seiner Verletzung. Wir müssen vielleicht mal genauer über Jamal Musiala reden, der natürlich immer dieses große Talent war, aber schon nochmal die nächsten Schritte in dieser Saison gemacht hat. Stand er jetzt einfach nur sehr viel am Kopfballpendel oder was ist in seinem Spiel auch einfach besser geworden?
Ich glaube, das ist ja auch ein längerer Prozess, der ihn besser gemacht hat. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückblickt auf die WM 2022, auch dort war er ja schon ein verdammt guter Dribbler, auch in jeder Szene immer dabei. Er hat auch ein sehr gutes Raumgefühl schon immer gehabt, also genau gewusst, wann er sich wo anzubieten hat, und technisch ist er herausragend. Aber er hat einfach auch nochmal in den vergangenen 2 Jahren an Torgefahr gewonnen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Learning, was er mitgenommen hat aus dieser WM, wo er ja viele Chancen auch vergeben hat, dass er in den Strafraum zieht, dass er dann eher noch den Abschluss sucht. Und jetzt hat er auch nochmal körperlich gearbeitet, also er ist noch einmal eine Tick robuster geworden. Und wie du gesagt hast, hat auch ein bisschen das Thema Kopfbälle angegangen. Wenn du natürlich mit seiner Größe und auch mit, wenn er sich jetzt durchzusetzen weiß, dann ist er durchaus ein Spieler, der auch mit Kopfbällen für Gefahr sorgen kann.
Ist das ein Spieler, wo sich die gegnerische Mannschaft denkt, bloß nicht vorm Strafraum einen Ball lassen? Der kann sich hier durchkombinieren, durchpassen, der dann vielleicht im 16er ein bisschen vernachlässigt wird, weil man ihm diese Qualitäten noch gar nicht zutrauen konnte, was er jetzt so gut ausnutzen kann.
Ja, ein Stück weit schon, klar, weil im 16er bist du dann eher an einem Kane dran, da guckst du eher als Innenverteidiger, was macht Kane, und Musiala hat ja auch aber sehr viel Dynamik, wenn er in den Strafraum stößt. Also der ist gar nicht leicht zu verteidigen. Musiala wird manchmal unterschätzt, dass er auch einfach sehr, sehr schnell ist, und vor allen Dingen auf den ersten Metern ist er sehr, sehr schnell. Also er hat eine extrem hohe Beschleunigung und kann dann auch mit sehr viel Dynamik immer mal wieder Richtungswechsel einstreuen. Dementsprechend ist er auch schwer im Strafraum zu verteidigen, das muss man ihm zugute halten, und ich glaube, die Gegner würden es schon besser machen, aber es ist eben nicht einfach.
Ganz viel Support gibt es in die Saison vor allem von Coman und Olisev, die tolle Flügelspieler sind, aber auch ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Wie ergänzen die sich denn, wenn die mal die Flügelzange bilden?
Ja, ich finde, beide machen das sehr gut in diesem System von Kompany, wo ja auch es wieder mit zwei klaren Außenstürmern gespielt wird. Diese Außenstürmer auch häufig die Seite halten, während die Innenverteidiger dann, die Außenverteidiger ziehen dann eher in die Mitte und gucken dann, dass sie da zur Kombination bereitstehen. Beide sind, finde ich, im Vergleich, gerade wenn man guckt mit einem Sané oder auch einem Gnabry, sind nochmal Kombinationsstärker. Also ein Coman geht dann eher von der Linie aus, guckt dann eher, wie er das ist. Ein Olise ist dann nochmal von seiner Position her freier, auch nochmal mit dem Ball sehr viel enger am Fuß. Aber beide sind da durchaus kombinationsstark, was auch gewollt ist, gerade im Zusammenspiel mit den eindrückenden Außenverteidigern.
Du hast die zwei vielleicht nicht unbedingt Sorgenkinder angesprochen, aber sie sind nicht in Topform, Gnabry und Sané. Du wirst sie wohl über den Saisonverlauf aber brauchen. Wie bekommst du sie denn wieder dahin zurück? Und wie bekommen die ein Spiel? Brauchen die genau diese Erfolgserlebnisse, damit es bei denen wieder läuft?
Ich denke schon, ja. Man muss da nochmal ein bisschen differenzieren, weil natürlich Gnabry mit Verletzungen zu kämpfen hat jetzt seit längerer Zeit. Er kommt einfach nicht in diesen Rhythmus rein, in diesen Fluss, den du auch brauchst, wenn du auch als so ein Spieler bist, der eher über seine Dynamik und Abschlussstärke kommt. Ich glaube, das wäre sehr wichtig für ihn, dass er mal ein paar Spiele am Stück spielen kann und auch mal 1-2 Tore schießen kann. Ich glaube, dann könnte er in so einen Flow kommen. Bei Sané ist die Sache komplizierter, weil er natürlich seit längerem damit zu kämpfen hat und seit längerem auch stagniert in dem, was er tut. Also er ist ein sehr guter Dribbler, wenn er ins Tempo reinkommt, wenn er halt damit Vollgas gibt. Aber er hat halt eben nicht diesen Abschluss. Das ist, glaube ich, eine seiner großen Schwachstellen. Man könnte ihn sonst auch anders einsetzen, aber so bläht er häufig in diese Rolle als Dribbler da reingedingst. Und ja, das funktioniert noch nicht so ganz richtig. Aber man muss ihm zugutehalten, Sané, dass er defensiv sehr, sehr viel Arbeit macht, sehr viel mehr Arbeit ist in der Vergangenheit und jetzt auch für das Kompaniesystem in diesem Punkt sehr wichtig ist.
Das ist ja eben auch in der Offensive ein entscheidender Punkt. Dann gibt es noch zwei Kandidaten mit Thomas Müller und Mathys Tel, die jetzt eher selten in der Startaufstellung auftauchen. Welchen Impact können denn beide mal bringen, wenn sie auf dem Platz stehen?
Ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren, weil Müller natürlich auch mit seinem gehobenen Alter nicht mehr den Anspruch haben, erheben kann, dass er da Stamm spielt, gerade wenn so ein Musiala hinter Kane gesetzt ist. Aber ich finde immer noch, dass er bei seinen Einwechslungen dann seine Müller-Qualitäten zeigt, seine Umtriebigkeit, dass das auch ganz gut harmoniert in diesem Ballbesitzsystem. Und gerade im Spiel gegen den Ball, das Pressing treibt er ja auch immer voran. Tel ist dann viel stärker noch ein Sorgenkind, weil Tel natürlich im Vergleich zur vergangenen Saison noch mal weniger Spielzeit erhält. Und er vor allen Dingen auch nicht mehr in einer Rolle eingesetzt wird, die ihm taugt. Also er ist für mich kein Außenstürmer, der an der Linie lauert, der wie ein Coman ins Dribbling geht oder wie ein Olise das Zusammenspiel sucht mit seinen Kollegen. Er muss tororientierter spielen, aber das ist nicht so richtig vorgesehen. Und Tell ist noch so ein bisschen am ehesten das Opfer vom Trainerwechsel zur Kompany.
Bleiben wir vielleicht noch kurz bei ihm. Kurze Antwort. Kann Tell jetzt ein Gewinner werden in den letzten Spielen ohne Kane, wenn man ihn da vorne reinbringt? Oder kannst du dir das nicht so gut vorstellen?
Kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, er ist jemand, der an der Seite von einem festen Stürmer vorne spielt und der dann eher herum in herum spielen sollte. Also, und er ist momentan auch vom Selbstbewusstsein her nicht da, wo er sein müsste.
Haben die Bayern auf dem Papier mit die breiteste oder sag ich mal auch von den Qualitäten her am besten aufgestellte Offensive mit in Europa, also mit so vielen unterschiedlichen Qualitäten, die sie haben, dass du quasi in jedem Spiel auch was anderes erwarten kannst oder teilweise musst als Gegner?
Ja, du kannst, du musst nicht mal dieses 4-2-3-1-System, was du hast, umbauen. Du kannst einfach durch eine andere Außenstürme, eine andere Akzentuierung setzen. Du kannst halt einen Sané für Tempo-Dribblings bringen. Du kannst halt einen Gnabry als Nadelspieler bringen, der hinter die Kette läuft. Du kannst auch halt dann mit einem Olise einen spielerischeren Fokus setzen, wie du es ja auch in den vergangenen Monaten getan hast. Also da hast du sehr viele Optionen. Und gleichzeitig hast du ja auch mit Kane und Musiala vorne drin zwei Spieler, die auch mitspielen wollen, die auch mitspielen können. Auch ein Kane ist ja kein Stürmer, der nur vorne drinnen lauert, sondern der auch mal zurückfällt. Und das eröffnet nochmal den Außenstürmern so ein bisschen die Möglichkeit, auch ins Zentrum reinzuziehen, manchmal, um da auch mal selbst Torgefahr auszustrahlen. Also ich finde schon, dass du da eine sehr breit aufgestellte Mannschaft hast und die auch Kompanie auch schon in einzelnen Spielen immer an den Gegner angepasst hat.
Dann wagen wir mal den Sprung gleich in die Defensive. Da machen wir weiter mit einem Abwehrduo in der Zentrale. Wo im Sommer klar war, dass in dieser Saison sehr viel Verantwortung auf den Schultern von Upamecano und Kim lasten würde. Beide sind zumindest auch selten angeschlagen, deswegen können sie so viel spielen und sind eben auch eingespielt. Wie fällt denn dein Fazit zu den beiden bisher aus? Reicht das an Zweikampfstärke und reichen oft nur fast perfekte Spiele für die Ziele der Bayern?
Ich würde schon es erstmal positiv auslegen. Ich finde, sie sind stärker und funktionieren auch besser zusammen als in der vergangenen Saison. Da sind so Kleinigkeiten, wie dass sie die Seiten getauscht haben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch dieses Herausrücken, dieses aggressive Herausrücken, das haben sie jetzt mittlerweile sehr, sehr gut drauf. Und ich finde auch, Upamecano hat nochmal ein besseres Timing erwischt, wann er denn tatsächlich mal sich umdrehen muss. Das war immer so seine Schwäche in den vergangenen Jahren, dass man ihn da manchmal auf den falschen Fuß erwischen konnte. Aber ja, es ist immer noch nicht das hundertprozentig ideale Innenverteidiger-Duo, weil beide halt auch häufig rausrücken, weil doch die Absicherung dann nicht immer 100% gegeben ist. Und es gibt halt in jedem Spiel ein bis zwei Szenen, wo es halt nicht funktioniert, wo halt das offensive Rausrücken nicht funktioniert, wo das taktische Verständnis nicht da ist. Werden wir auch gleich beim Leverkusen-Spiel ausführlich drüber reden. Aber für 90% der Bundesligaspieler reicht's. Die Frage ist, reicht's dann auch für die 10% Spiele, wo der Gegner eben über einem durchschnittlichen Bundesliganiveau agiert?
Warum die beiden so viel spielen müssen, dazu kommen wir gleich auch noch. Die Außenverteidiger, du hast zumindest links Davis, der Dauerläufer, der auch fast jedes Spiel machen muss. Aber bei ihm wieder ein bisschen stabilere Form, bei ihm wieder auch erwartbar, was du bekommen kannst in jedem Spiel?
Ich würde sogar behaupten, Davis ist der große Gewinner des Trainerwechsels, weil Kompany auf ihn setzt und weil Kompany auch wieder eine Rolle für ihn hat, in der er funktioniert. Also ich glaube, er hat mit dieser eher defensiven Außenverteidigerrolle unter Tuchel sehr stark gefremdelt. Jetzt darf er halt auch häufig ins Zentrum ziehen, ins letzte Drittel gehen, hat dann eine sehr offensive Rolle. Soll trotzdem mit nach hinten sprinten, auch für die Absicherung, aber er ist auch ein Spieler, der die Laufstärke und die Geschwindigkeit hat und der das ja auch liebt, wenn er halt von einer Seite des Platzes auf die andere flitzen darf und nicht in so einer statischen Rolle spielen muss wie unter Tuchel. Also für mich ist Davis auch da ein wichtiger Schlüssel, warum die Bayern zuletzt besser verteidigt haben, weil er halt häufiger mit nach hinten flitzt und dann so manchen Konter mit seiner schweren Geschwindigkeit einfach ablaufen kann.
Was das hinten rechts bedeutet für die Abwehr, das verbinden wir gleich mal mit dem nächsten Thema und eigentlich auch diesem Prunkstück in der Mannschaft oder der Kompanieposition, die er damals gespielt hat, nämlich mit der Doppel-Sechs und einem Namen, den wir da gar nicht so erwartet hätten im Sommer, mit Leon Goretzka, der jetzt da viele Spiele absolviert hat, war ja ein klarer Wechselkandidat. War das für dich irgendwie im Raum, dass er da nochmal hinkommen könnte, so eine Wichtigkeit bekommt?
Also diese Wichtigkeit, die er jetzt hat, nicht, nein. Dafür war auch zu viel, ist dann auch zu viel böses Blut da geflossen. Jetzt gar nicht, man hat ihn jetzt nicht demontiert, aber man hat schon ziemlich deutlich gesagt, er ist hier nur die Nummer 4. Aber wie das als Nummer 4 im zentralen Mittelfeld ist, wenn die Nummer 2 und die Nummer 3 ausfällt, dann bist du plötzlich auf dem Platz und dann musst du plötzlich spielen. Aber er ist natürlich ein anderer Spielertyp als ein Palinja und ein Pavlovic. Palinja und Pavlovic sind beide auch Spieler, die du in einer tieferen Rolle auf der 6 spielen lassen kannst, die dann eher hinter einem Kimmich absichern. Ein Goretzka sieht sich ganz klar neben einem Kimmich. Ist auch ein Spieler, der über seine Dynamik kommt, nicht über seine Passstärke aus der Tiefe heraus. Und das ist dann schon ein Qualitätsverlust für das Bayern-Spiel, weil er eben nicht diese Qualitäten 1-1 ersetzen kann, die eigentlich neben dem Kimmich noch gefordert sind.
Wir hatten ja über die Jahre diskutiert, diese Doppel-Sechs mit Goretzka, Kimmich, und das ist die große Problemstelle, ist einer von beiden müsste gehen. Jetzt hat Kompany die Wahl, ob er zum Beispiel auch Leimer da hinstellen könnte und Kimmich auf rechts lassen. Aber warum entscheidet er sich dagegen und geht zu diesem alten Muster zurück?
Ich glaube schon, dass dieses Zentrum, diese Kontrolle des Zentrums auch mit Ballbesitz, auch mit Pässen, sehr wichtig ist für das Spiel von Kompany. Es gab ja auch einzelne Spiele schon, wo ein Kimmich zum Beispiel auf Rechtsverteidiger so häufig abgekippt ist, wo er dann auch aus der Tiefe das Spiel aufgebaut hat. Aber ich glaube, er möchte gerade die Option offen halten, immer mal wieder durch das Zentrum auch aufzulösen und dort seine passstärksten Spieler zu haben. Und auf dem Flügel ist ihm Dynamik, glaube ich, sehr viel wichtiger. Also die Außenverteidiger sollen sehr viel nach vorne schießen, sehr viel auch diagonal Richtung Tor gehen, über Geschwindigkeit kommen. Das wäre nicht die optimale Rolle für einen Kimmich. Da könnte man dann eher noch diskutieren, ob ein Goretzka dann ein Leimer-Absatz als Rechtsverteidiger wäre. Aber grundsätzlich sollen diese zentralen Mittelfeldspieler als Ankerspieler dienen und auch für Pässe dienen und nicht um Dynamik aufzubauen. Und dementsprechend ist halt das Pavlovic-Kimmich-Duo immer noch das Beste gewesen, was wir den Bayern gesehen haben. Und die Außenverteidiger sollen dann eher Dynamik reinbringen.
Ist Goretzka trotzdem der torgefährlichste aller Sechser, die da im Bayern-Kader unterwegs sind? Hat er jetzt auch getroffen einmal in der Zeit?
Das stimmt, ja. Ich würde Kimmich nicht unterschätzen. Der kann das auch. Der hat ja auch einen guten Fernschuss immer mal wieder drauf. Palinja kann ich in der Hinsicht nicht einschätzen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ist ja, glaube ich, auch nicht sein Steckenpferd, nach vorne zu sprinten mit. Also ja, das könnte man eher am ehesten noch machen, aber wird auch noch kaum genutzt, muss man sagen, von den Bayern. Auch Goretzka geht relativ selten in den Strafraum, weil auch diese Sechser, dass die halt vor dem Strafraum verbleiben und zweite Bälle abfangen, ist für die Konterabsicherung sehr, sehr wichtig.
Jetzt hat Pavlovic gestern sein Comeback gegeben, ist wohl bald wieder ganz fit. Wird es da wieder die alte Aufstellung geben, Kimmich rechts hinten und dann mit Pavlovic in der Mitte?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kimmich rechts hinten spielen wird. Ich glaube, da ist ja jetzt auch wieder Boué da. Ich glaube, der wird da jetzt in eine größere Rolle spielen. Und ich denke schon, dass man dann aber Kimmich und Pavlovic im Zentrum wieder sehen wird, dass das die zentrale Achse sein wird.
Was eigentlich mit einem Rafa Guerrero, wo du auch ein großer Fan bist oder warst, der so vielseitig ist, der ist vielleicht so ein bisschen hinten durch bei Kompany. Nicht so der große Gewinner auf jeden Fall.
Würde ich nicht sagen, hat schon auch einige Spiele gemacht. Er hat auch gerade immer, wenn Bayern auf einen Gegner trifft, der unterlegen ist individuell, wo klar ist, Bayern wird jetzt 80% Ballbesitz haben, wir müssen da viel machen, dann spielt eigentlich immer Guerrero. Sei es entweder als Linksverteidiger, weil Davis mal geschont wird, aber er hat auch viel Rechtsverteidiger schon gespielt, weil er eben die kombinationsstärkste Lösung ist. Aber man hat gegen Barcelona auch gesehen, da hat er Rechtsverteidiger gespielt, da war er defensiv komplett überfordert mit Rafinha und mit der Geschwindigkeit. Er hat halt ein Geschwindigkeitsdefizit und da sind die Außenverteidiger eigentlich gefragt bei den Bayern, mit Tempo die Läufe hinter die Abwehr ein bisschen zu entschärfen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Leimer jetzt in dieser Woche eine wichtige Rolle gespielt hat, weil Kompany analysiert hat, wir treffen jetzt auf drei Gegner, die uns auf den Flügeln sehr, sehr wehtun können im Umschaltmoment. Da brauche ich noch einen schnelleren Spielertyp und dann lasse ich eben so ein bisschen die Kombinationsstärke außen vor.
Da haben wir jetzt also viel zum Kader besprochen. Vielleicht noch Lothar kurz der Blick zurück auf die Sommertransfers, wo wir noch eine kleine Zwischenbilanz ziehen können. Wie sehr vermisst man die einzig namhaften Abgänge Matthijs de Ligt und Masraoui? Sind das genau solche Spieler, die du auf den Positionen noch gerne im Kader gehabt hättest?
Ja, Masraoui hätte ich schon, glaube ich, ganz gerne gesehen. Also die Bayern haben jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt die beste Bilanz, was Verkäufe angeht. So ein Gravenberg würde ich jetzt auch zum Beispiel in dieser Mannschaft nicht fehl am Platz sehen. Eher noch als ein Goretzka da in dieser Mannschaft. Insofern, ja, da hat man schon sehr auf Wabonk gespielt, wie man so schön sagt, sehr viel gewagt und hat das dann wurde dann auch ein bisschen bestraft dafür, weil jetzt ja gerade die Rechtsverteidigerposition eine ist, wo Kompany seit Wochen improvisiert. Man muss das ganz klar sagen, weder ein Guerrero noch ein Leimer sind eigentlich Rechtsverteidiger von dem Profil, was sie mitbringen.
Für Ulisse und Palinja floss sehr viel Geld dann an die jeweiligen Clubs. Ich glaube, bei Ulisse kann man einen Haken dran machen. Das passt soweit alles. Wie ist es denn beim Portugiesen? Ist er das Geld mit den 29 Jahren wert? Was ist ja nicht unbedingt ein Zukunftsinvestment.
Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Ich hätte Palinja super gerne in dieser Woche gesehen, wenn es halt gegen sehr, sehr starke Gegner geht, wenn es halt auch darum geht, um die Frage, wie sichern wir das Zentrum ganz gut ab, wie machen wir das mit der Konterabsicherung. Das sind, glaube ich, die Spiele, für die sie ihn auch geholt haben. Man muss aber auch sagen, sie hat Palinja immer eher am Tuchel-Fußball gesehen, weil Tuchel hat ja immer diese Holding Six haben wollen. Und ich glaube, was Kompany eher haben möchte, ist der Quarterback auf der Six. Ist eher der Pavlovic, eher der Typ, der die Pässe spielen kann, der dann vielleicht im Defensiven ein, zwei Schwachpunkte mehr hat. Trotzdem würde ich da auf Palinja noch nicht irgendwie einen Stab drüber brechen wollen, weil ich glaube, sie haben ihn für diese Big Games geholt, um halt im Sechserraum eine gewisse Sicherheit und auch eine Zweikampfstärke zu haben. Er ist unfassbar zweikampfstark in diesem Bereich und da wäre ich sehr gespannt, wie es dann in der Rückrunde aussehen würde in wichtigen Spielen, ob er dann spielt und wie er dann auch spielt.
Der weitere Neuzugang Ito fiel bisher komplett aus mit einer Fußverletzung. Damit hast du eigentlich im Zentrum auch keine Alternative hinter Upamecano und Kim. Die einzige ist Eric Dyer, aber der kommt zum Zug, wird natürlich auch älter. Also man will sich gar nicht vorstellen, was da passieren würde, wenn da noch einer der beiden Stamminnenverteidiger ausfällt.
Ja, Stanisic haben wir auch noch gar nicht erwähnt, wäre ja auch noch eine Option für einen Rechtsverteidiger-Ersatz gewesen. Also da haben die Bayern schon so ein bisschen zu kämpfen mit diesen Verletzungen eben, weil sie da einige Spieler vermissen, die zumindest die Optionen erhöhen, die zumindest auch sich ein bisschen unausrechenbarer machen, weil damit der Gegner auch nicht weiß, spielt Leimer heute rechts oder zentral, stellt da vielleicht da hinten einen Ito auf, der nochmal ein anderes Passprofil mitbringt. Also da ist es schon für Kompany häufig so, dass abseits der Außenstürmerposition eigentlich alle anderen neuen Positionen auf dem Feld sich von alleine aufstellen.
Der sich genau darum kümmern muss, ist eben Kompany. Im Sommer kam er ja oder wurde von vielen als zweite Wahl abgetan, weil viele andere Namen auch im Ring waren. Als überzeugt, denke ich mal, menschlich vor allem und sportlich auch. Wie siehst du denn jetzt seine Entwicklung in den letzten Monaten für ihn nach einem, glaube ich, sehr soliden Saisonstart und wie viel Guardiola-Schule kann man jetzt ihm auch attestieren?
Ich finde schon, dass da viel Guardiola mit drin steckt, dass natürlich die Idee, das Spiel dominieren zu wollen über ein hohes Pressing, über einen Ballbesitzfußball, das ist schon im Ansatz Guardiola-esk, aber er geht auch noch viel mehr Risiken ein, als dies ein Guardiola tut. Also Guardiolas Ballbesitzfußball, da geht es häufig um eine gute Absicherung, auch darum, den Ball möglichst lange zirkulieren zu lassen, um eben defensiv nichts zuzulassen. Da geht es sehr stark auch darum, wie kommen wir gut ins Gegenpressing. Und die Bayern spielen sehr viel risikoreicher, als dies Guardiolas City in den letzten Jahren getan hat. Das ist auch gegen den Ball sehr deutlich zu erkennen, wo sie einen Mann gegen Mann über den ganzen Platz spielen. Also wirklich keine Absicherung teilweise haben, sondern einfach sagen, wir sind auf jeder Position die bessere Mannschaft, deswegen spielen wir auf jeder Position Mann gegen Mann. Und wenn wir uns Mann gegen Mann-Duelle gewinnen, wird der Gegner kein Tor schießen. Also ich würde schon sagen, ja, viel Guardiola steckt da drin, aber auch viel Risiko, viel Mut, viel Jugendlichkeit. Also er ist ja auch ein sehr, sehr junger Trainer noch.
Bei den Bayern kommt es am Ende auch immer drauf an, wie die Mannschaft auf den Trainer eingeht. Also ich glaube, ein Heinkes wäre da nicht so ein Menschenversteher gewesen, dann wären sie nicht so erfolgreich gewesen. Bei einem Ancelotti hat das vielleicht gefehlt. Wie hast du jetzt das Empfinden, reagiert die Mannschaft auf Kompany? Ich glaube, der Respekt als ehemaliger Spieler ist da auch schon sehr groß.
Ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft das annimmt, was er möchte. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Mannschaft sehr schnell von dem doch eher auf Kontrolle angelegten Tuchel-Fußball das angenommen hat, dass sie jetzt ein bisschen auch Kontrolle abgeben müssen, beziehungsweise dass die Kontrolle eher über ein Risiko kommt. Also dass sie auch Risiken immer wieder im Spiel eingehen, sei es mit Läufen der Außenverteidiger, die dann plötzlich an Kane vorbeisprinten in Richtung Strafraum oder auch mit dem hohen Vorrücken der Doppelsechs. Das ist dann sehr, sehr riskant teilweise, aber die Spieler machen das auch mit und deswegen hat das auch gerade gegen Gegner, die eben nicht ganz auf Augenhöhe sind mit den Bayern, da hat das eigentlich immer gut funktioniert, weil sie eben diese Ideen von Kompany sehr, sehr gut umgesetzt haben.
Und es ist ja, wie du schon angekündigt hast, dieses 4-2-3-1, was man bei den Bayern ja auch durchziehen kann über die vielen Generationen, die es da gab. Wie viele Freiheiten gibt denn Kompany als Trainer diesem System und dieser Aufstellung? Also wir meinten ja schon, er ist dann eher doch mal versierter, was es angeht, auch die Spieler auf ihren Positionen zu lassen.
Ja, also du hast schon eine feste Positionsspielstruktur, also jeder Spieler hat da schon eine feste Position, aber die Spieler sind gerade, wenn der Gegner Mann gegen Mann verteidigt, immer wieder angehalten, auch diese Position zu verlassen. Und dann gibt es einzelne Spieler, wie zum Beispiel Musiala, der sich auch sehr häufig fallen lässt, der sich auch viele Freiheiten nimmt in diesem System, der auch das damit verargumentieren kann, dass er der beste Spieler ist. Es gibt dann andere Spieler, die sind noch ein bisschen dann stärker in der Position verhaftet. Wenn sie spielen, Sané zum Beispiel, die sind dann nicht, haben nicht diesen Fluss im System mit drin. Aber grundsätzlich hast du, finde ich, schon durchaus eine Freiheit für einzelne Spieler auch mal zu sagen, hey, ich hole mir jetzt den Ball hier ab und spiele dann den Pass woanders hin, als vielleicht vorgesehen ist.
Kam noch gar nicht so oft vor diese Saison, aber wie machen es denn die Bayern gegen den Ball, wenn es auch mal ein bisschen zurückgezogener geht? Was hat der Trainer da für Vorstellungen und Forderungen an die Mannschaft?
Ja, tatsächlich hat man das fast gar nicht gesehen. Das Spiel gegen Leverkusen war jetzt eine große Ausnahme, weil du eben immer nach vorne verteidigst. Die Bayern haben im Schnitt nochmal 10% mehr Ballbesitz als in der vergangenen Saison. Damals hatten sie schon 60% im Schnitt, jetzt haben sie über 70% im Schnitt. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Und da merkst du auch dran, dass sie eigentlich gegen den Ball fast immer nur darum geht, die Ballbesitzzeiten des Gegners kurz zu halten und wirklich dieses hohe Mann-gegen-Mann-Pressing. Und tiefes Verteidigen gibt es dann eher selten und auch dort ist es dann eher am Mann, weil man da auch schon so einzelne Ideen gesehen hat. Man hat auch häufiger schon gesehen, dass wenn dann sie doch mal tiefer gehen, dass sie dann eher eine Fünferkette fallen. War die auch eine sehr, sehr interessante Beobachtung, dass dann ein Außenstürmer häufig nach hinten fällt, damit sie halt eben da auch in der letzten Linie eine Breite waren.
Jetzt fehlt Harry Kane, auch übrigens ein Spieler, der ja viel mit nach hinten arbeitet. Wie stellst du deine Offensive jetzt auf? Du hast viel Tempo dann mit dabei, aber vielleicht fehlt dieser Ziel- oder Fixspieler. Was muss sich Kompany da jetzt ausdenken für die nächsten Spiele?
Ja, es ist eine schwierige Situation, weil Kane ist erst als Verbindungsspieler wichtig, also auch zwischen den Linien häufig anspielbar. Das heißt, eigentlich müsste Musiala jetzt ein bisschen höher spielen, um da halt das wettzumachen. Gleichzeitig ist das Spiel ja auch sehr stark auf die Außenstürmer ausgerichtet und auch darauf, im Zweifelsfall mal eine Flanke reinschlagen zu können. Das funktioniert derzeit auch nicht. Also 1:1 kannst du das nicht ersetzen. Dementsprechend müsstest du eigentlich einen noch spielerischen Ansatz suchen und gucken, okay, wie kriegen wir halt im Zentrum es hin, dass wir dort genügend Anspielstationen schaffen, dass wir dort auch Kombinationsmöglichkeiten schaffen. Und da wird, glaube ich, eine höhere Rolle von Musiala so ein Stück weit gefragt sein. Wird auch, glaube ich, spielen, wenn Pavlovic wieder da ist. Da wird auch dann gefragt sein, den Olise, wie man es jetzt gegen Leverkusen schon gesehen hat, vielleicht ins Zentrum zu ziehen, damit er halt dann auch das Kombinationsspiel suchen kann. Aber klar ist, es wird nicht einfacher, weil dir eben im Strafraum diese Waffe fehlt, dieser Spieler mit seinem einzigartigen Gespür dafür, wo er wann aufzutauchen hat und wo er auch Bälle erreichen kann, von denen man eigentlich denkt, die sind nicht mehr zu erreichen.
All das, was wir gerade besprochen haben, führte in der Bundesliga dazu, dass die Bayern jetzt nach 12 Spielen mit 30 Punkten, keinem verlorenen Spiel, 3 Unentschieden und auch nur 8 Gegentoren auf Rang 1 drohen. Die Konkurrenz ist da noch nicht ganz abgeschüttelt, aber das ist eigentlich schon eine Dominanz oder sag ich mal eine Bilanz, mit der man sehr zufrieden sein kann.
Auf jeden Fall. Also man hat auch jeden Fall deutlich bessere Spiele gemacht gegen Teams, die eben nicht auf Augenhöhe sind. Ja. Das war unter Tuchel, hat das auch gut funktioniert und Tuchel war ja nicht alles schlecht, aber gerade in der Rückrunde gab es dann auch Phasen, wo sie richtig Probleme hatten, wenn der Gegner eben früh angelaufen ist, Mann gegen Mann und sich dann tief zurückgezogen hat. Also da gab es ja dann eine Phase, wo sie gegen Bochum verloren haben, gegen Heidenheim verloren haben, gegen Gegner, gegen die eine Mannschaft wie Bayern München nicht verliert eigentlich. Und da muss man in dieser Saison wirklich sagen, diese Spiele haben sie alle souverän gelöst. Also da ist dann wirklich im größten Teil überhaupt nichts angebrannt. Selbst wenn der Gegner wie St. Pauli sich komplett hinten reingestellt hat, haben sie dann halt ihr Fernschusstor gemacht und selbst keine Chancen zugelassen. Also in der Bundesliga halten sie sich da in vielen Spielen schadlos und das sieht man ja auch an der Tordifferenz und an der Art, wie sie diese Spiele gewonnen haben. Sei es jetzt war es 5-0 oder 5-1 gegen Werder Bremen schon zu Saisonbeginn oder halt auch weitere Spiele, die sie genauso souverän dann gestaltet haben.
Die 3 Unentschieden gab es gegen Leverkusen, gegen Frankfurt und gegen den BVB. Das sind alle Spiele, wo du dir denken könntest, wenn wir das gewinnen, dann stehen wir noch besser da, weil auch die Konkurrenz eben dann den Punkte fehlen. Wo du dir aber auch überlegen kannst, solange wir das nicht verlieren, ist auch alles gut. Ist das genau die Einstellung, mit der Kompany dann auch rangeht und deswegen auch mit den Bilanzen da zufrieden ist?
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, die wollten schon alle diese Spiele auch gewinnen. Gegen BVB war vielleicht noch am ehesten das, wo sie dann im Nachhinein gesagt haben, okay, 1-1 nehmen wir mit, ist alles in Ordnung. Gerade gegen Frankfurt ist das, glaube ich, kein Spiel, wo du dann als Bayern den Anspruch hattest, gerade weil du ja auch 3 Gegentore gefangen hast. Das war schon ein ärgerliches Spiel für die Bayern. Aber, und das ist jetzt auch das zweite Fazit, was man ziehen muss, dass die Bayern in der Breite besser aufgestellt sind, in den Spielen in der Bundesliga besser dran sind, aber dass sie noch ihre Probleme haben in den Spielen gegen Gegnern auf Augenhöhe. Da muss man, wenn man sich die Bilanz anschaut jetzt, gegen wen haben sie da alles gespielt? Gegen Barca auf Mütze bekommen, sie haben gegen PSG gewonnen, aber sie haben auch in der Liga gegen Leverkusen nicht gewonnen, im Pokal jetzt verloren und auch gegen BVB nicht gewonnen.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
New year, same great savings. All in the Kroger app. Get 10 for $10 on select varieties of Kroger pasta, Starkist tuna pouches, or Powerade with your card. Then get tender Heritage Farm boneless chicken breasts for $2.49 a pound with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Also diese Gegner scheinen irgendwas zu können und irgendwas mit den Bayern zu machen, dass sie diese Spiele nicht für sich entscheiden können.
Gute Überleitung zur Champions League, wo es jetzt dann zumindest zwei Gegner gab, die mindestens mal auf Augenhöhe waren. Nach einem starken Auftakt gab es ja die Realitätschecks von Aston Villa und Barcelona. Jetzt haben sie sich mit 2-1-0 wieder zurückgekämpft, sage ich mal, eine gute Ausgangsposition. Haben, glaube ich, nicht die ganz großen Probleme, sich da zu qualifizieren. Auch noch die Top 8 ist beim Restprogramm sehr gut möglich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da hast du auch wieder gesehen, dass sie ja durchaus auch in der Lage sind, Benfica zum Beispiel zu schlagen. Ich fand auch gegen Aston Villa hatten sie durchaus Pech und da haben sie auch ihre Möglichkeiten gehabt. Und Aston Villa ist aber sowieso ein Gegner, der immer schwer zu bespielen ist. Und PSG haben sie jetzt auch besiegt, wenn auch das eher auch nochmal ein bisschen ruckeliges Spiel war, wo es ja auch auf beiden Seiten durchaus Möglichkeiten gab. Aber ich finde auch, sie können da, müssen sich nicht verstecken da in der Champions League, wenn man das Spiel mit Barca einmal ausklammert. Und ich, wenn ich auch das Restprogramm gucke, wie du gesagt hast, spielen noch gegen Donetsk, gegen Feyenoord, gegen Bratislava, da kannst du schon mal die Top 8 anpeilen, musst du eigentlich auch die Top 8 anpeilen.
War diese Schwächephase zumindest von den Ergebnissen in der Königsklasse also ein Ausrutscher, den man dann schnell abhaken konnte? Oder wird man dann, oder werden genau die Gegner, die sich diese Spiele anschauen und könnte man da noch den einen oder anderen Ausrutscher erwarten, vielleicht auch dann in den K.O.-Runden?
Naja, ich glaube, ich muss da jetzt da mal ein größeres Fass aufmachen und muss dir auch ein bisschen vorweggreifen schon, weil ich denke, gerne, dass dieses Barca-Spiel auch ein bisschen symptomatisch steht für die gesamte Saison dabei und auch was für Schwächen sie eigentlich noch haben, weil diese Art, wie sie gegen Barcelona Tore gefangen haben, das war dann häufig so, dass Barcelona sich auf dem Pressing befreit hat und dann sehr riskant mit sehr viel Tempo gegangen ist. Lewandowski hat die Bälle gehalten und dann wurde er zu Rafinha gespielt und dann haben sie irgendwie sind sie sehr schnell hinter die Kette gekommen. Und das war dann auch gegen Frankfurt, war es genau 1-1 so, genau auf dieselbe Art hat dann Frankfurt die Tore geschossen, Marmoush hat Bälle gehalten oder ist hinter die Kette gelaufen und dann auch Knauf, der über links dann gekommen ist, hat diese rechte Seite der Bayern attackiert. Und das haben die Bayern ein Stück weit abgestellt bekommen in den Wochen danach, dann gab es ja fast gar keine Gegentore mehr, eben durch eine tiefere Rolle von Leimer, durch eine tiefere Rolle von Davis. Aber es gibt in jedem Spiel immer noch so 2-3 Szenen, wo du merkst, okay, da ist die Abwehr nicht ganz sattelfest. Da ist das Risiko doch ein Stück weit zu hoch. Sei es, weil sie eben auf dem Flügel dann ein wichtiges Duell verlieren und dann der Gegner mit Tempo da runterziehen kann, wie das gegen Dortmund der Fall war, oder wie jetzt gegen Leverkusen, dass sie auf dem Pressing nicht den Druck spielen, vorne auf Tah. Tah kann den langen Ball spielen, die Abwehr lässt sie aber gar nicht richtig fallen, wie man das eigentlich lehrbuchmäßig macht, sondern sie wollen da vorne verteidigen, zack, rote Karte und das Spiel ist beendet. Und diese Fehler, hast du in jedem Bayern-Spiel. Die hast du auch gegen St. Pauli, die hast du auch gegen jemand anders, aber diese Gegner können das nicht ausnutzen. Aber wenn du natürlich gegen den Gittens den da einmal laufen lässt, das reicht dem. Wenn du halt einen Frimpong einmal laufen lässt von links rein, es reicht dem, um diese spielentscheidende Aktion zu bringen. Und ich glaube, das ist noch das große Ding, dass die Bayern eben in der Spitze mit ihrem riskanten System dem Gegner immer was anbieten, was der Gegner, wenn er es gut macht und wenn er auch einen guten Tag erwischt und wenn er auch ein guter Gegner ist, auszunutzen weiß.
Jetzt Quizfrage natürlich, wie bekommst du diese Probleme ausgemerzt? Gibt es ein Limit an verschiedenen Stärken, die du haben kannst, sodass immer ein paar Schwächen da sind oder muss es einfach noch ausgeglichener sein? Braucht es anderes Personal? Braucht Kompanie dann nochmal den nächsten Schritt? Also wie kannst du dich denn sattelfester vorbereiten auf solche Gegner, die es dann ausnutzen können?
Ich glaube, du hast einerseits recht, es gibt ein Limit an Stärken, die du haben kannst und wenn du eine bestimmte Stärke haben willst, beispielsweise eine bestimmte Präsenz im letzten Drittel, dann musst du irgendwo auf dem anderen Feld eine Schwäche in Kauf nehmen. Dann musst du sagen, okay, wir haben jetzt die Außenverteidiger so weit hochgeschoben, die Innenverteidiger sind häufig zu zweit alleine, dann müssen diese Innenverteidiger das zu zweit lösen. Und wenn sie es nicht lösen, gibt es für den Gegner eine einfache Chance. Und du könntest es natürlich lösen einfach, indem du sagst, okay, wir machen das nicht mehr so. Wir machen das jetzt anders. Und dann wiederum musst du aber dann sagen, okay, dann haben wir vielleicht nicht mehr diese Wucht im Spiel nach vorne, wenn wir jetzt einen Spieler weiter hinterziehen, wenn wir beispielsweise mit einer Dreierkette hinten stehen, um einen zusätzlichen Mann zu haben, der dann den Mann Überzahl darstellt. Das ist dann immer wieder eine Frage der Prioritäten. Und man muss ja auch Company zugute halten, dass es in jedem Spiel gut funktioniert. Und das ist in sehr vielen Spielen gegen Gegner, die nicht auf Augenhöhe sind, funktioniert es immer perfekt. Aber dann halt die Frage, funktioniert das auch gegen die Gegner perfekt, die eben auf Augenhöhe sind und wo man dann auch philosophisch die Frage stellen muss, klar, du wirst selten ein Spiel haben, wo du keine Chance zulässt, aber musst du dem Gegner so eine einfache Chance schenken, wie du es Leverkusen gestern getan hast oder wie du es bei No Gittens getan hast. Dementsprechend keine einfache Lösung. Es gibt bestimmte Lösungsansätze. Bayern haben ja auch schon ein paar gemacht, zum Beispiel über Davis, der dann häufiger im Kontermoment tief geht. Aber du müsstest dann schon ein bisschen sagen, okay, wir gehen da ein Stück weit zurück, um eben nach vorne zu kommen.
Was meinst du denn, ist für die Mannschaft besser oder was macht eine Mannschaft erfolgreicher, wenn du ein großes Selbstverständnis von deiner Offensivpower auch hast, von deiner Wucht, auch einer bestimmten Dominanz, aber immer weißt, es sind Fehlerpotenziale da, oder wenn du eine größere Ausgeglichenheit eben in der Mannschaft hast, aber dafür ja nicht immer komplett alles hinten reindrücken kannst?
Ich glaube, in einem Ligawettbewerb ist eben das, wie die Bayern es machen, besser, weil du dann eben Spiele gewinnst und du gewinnst regelmäßig Spiele gegen Teams, gegen die du Spiele gewinnen musst. Da gibt es eben keine Ausrutscher dann, wie das eben bei zum Beispiel beim BVB immer wieder der Fall ist, weil sie eben das nicht auf diesem hohen Niveau machen. Offensive Besetzung der Räume, offensives Vorrücken mit gleichzeitiger, wuchtiger, körperbetonter Absicherung. Aber in den Pokalwettbewerben ist es dann wieder eine andere Frage, weil da ist ja wieder so, kann ein Fehler manchmal entscheidend sein. Dann kannst du, und gerade im DFB-Pokal bist du mit einem Fehler sehr schnell aus dem Wettbewerb ausgeschieden und das genügt dann manchmal schon. Und dann muss man sich dann schon fragen, ist es nicht manchmal besser, das Risiko nicht einzugehen? Ich habe da auch keine endgültige Antwort. Fakt ist allerdings auch, dass es vielleicht das Risiko nochmal besser funktionieren würde, wenn eben deine Top-11 spielt und du nicht auf diversen Positionen immer Abstriche machen musst.
Ja, das gehört auf jeden Fall soweit. Lass uns das Spiel von gestern jetzt nochmal aufdröseln an der Stelle. Und es begann eigentlich so wie auch schon in der Liga mit den Bayern mit viel Ballbesitz. Aber es gibt einfach einen großen Unterschied bei der Aufstellung der Leverkusener, weil du keinen Stoßstürmer hast, du hast keine echte Spitze und du hast dann Spieler wie Grimaldo, der sich offensiv mehr einschalten kann, aber gerade den Frimpong, der einfach immer wieder geschickt wird. Muss der Kompanie nicht von vornherein sehen, ey, die gehen nur auf lange Bälle, auf Gegenstöße. Wir müssen uns einfach anders orientieren, als in der Liga das der Fall war?
Ich finde schon, dass sie das ein Stück weit gemacht haben. Also man hatte schon in der Anfangsphase das Gefühl, dass Leimer und auch Davis jetzt nicht diese ganz hohe Rolle gespielt haben. Ich fand Leverkusens Aufstellung sehr clever, eben mit einem zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler den Raum für Musiala zu verengen und gleichzeitig dann mit einem Frimpong vorne durchzustarten. Das Problem war dann eher halt diese eine Situation, die wir ja gerade schon so ein Stück weit hatten, die dann dafür gesorgt hat, dass du eben da Probleme hattest. Aber grundsätzlich von der Herangehensweise fand ich das schon okay von den Bayern.
Ja. Was war so die defensive Idee der Bayern, wenn dann Leverkusen mal etwas den Ball hatte? War es dann auch auf frühe Ballgewinne gehen? Vielleicht auch ein bisschen die Konterabsicherung der Leverkusen, der ja auch nicht immer komplett sattelfest ist, da auszunutzen mit dem eigenen Tempo, das du hast?
Ja, genau. Das war auch so ein bisschen die Idee. Wie immer, Bayern sehr hohes, mannorientiertes Pressing auch. Sie haben dann auch Goretzka, Kimmich sehr weit vorgeschoben, wie man das gewohnt ist. Hat aber auch gleichzeitig ist ein Coman dann häufig mit nach hinten gegangen, wenn dann Mukiele nach vorne gekommen ist, um dann eben auch, damit eben Davis sich dann nicht um zwei kümmern muss, sondern den Blick auf Frimpong gerichtet lassen kann. Und dann haben ja auch die Leverkusener relativ schnell gemerkt, okay, Frimpong gegen Davis nicht beste Wahl. Und haben Frimpong und Grimaldo so ein Stück weit die Seiten getauscht sogar und Grimaldo ist dann über rechts gekommen. Dementsprechend hat das ja schon eine gewisse Wirkung entfaltet.
Wir beide neutralisieren sich dann zu Beginn noch etwas und dann kommen wir vielleicht nicht nur zur spielentscheidenden Szene, aber auf jeden Fall zu einer Szene, die den Abend prägen sollte, mit einem langen Ball auf Frimpong. Du hattest es eben schon gut analysiert. Tah bekommt da einfach zu wenig Druck und dann ist der Niederländer nicht komplett durch, hat Leimer nicht ganz abgeschüttelt, aber Neuer kommt aus dem Tor und in bester Football-Manier checkt er da den Niederländer um. Was hat sich denn der Keeper der Bayern, der ja so unfassbar erfahren ist, dabei gedacht?
Naja, er hat wahrscheinlich gedacht, ich bin noch 10 Jahre jünger und bin noch die 2 km schneller, die ich da schneller sein müsste als der Gegner. Also der junge Neuer wäre da, glaube ich, dran gewesen, einfach hätte den Ball dann wegbekommen. Und er hat ja auch nach dem Spiel im Interview gesagt, und er hat da nicht ganz unrecht, wenn er da auch nur irgendwie eine Berührung an den Ball bekommt, ist es kein Foul mehr. Und da hat ihm wirklich nur ein bisschen gefehlt. Die Fehlerkette beginnt natürlich ganz vorne. Du hast es ja schon angedeutet, Tah kann da so völlig frei den Ball spielen. Da hat diese Manndeckung der Bayern eben nicht funktioniert, weil Musiala und Arolisi im Zentrum noch so ein bisschen beschäftigt waren. Gleichzeitig bleibt die Abwehr aber in der Mann-gegen-Mann-Ordnung und schiebt auch weit vor. Also in dem Moment, wo halt da ein Innenverteidiger an den Ball kommt und dann auch schon das Spielfeld scannt, muss eigentlich die gesamte Abwehr zurückfallen, weil klar ist, jetzt könnte der lange Ball kommen, da haben wir keinen Druck drauf. Und das ist bei den Bayern nicht passiert. Und dann war eben ein Frimpong schneller als auch ein Leimer. Hat dann eben dieser Positionswechsel der Leverkusen auch sehr gut funktioniert, dass sie eben Frimpong eben da zu Leimer rübergezogen haben. Eine Sekunde zu spät für Neuer, das war dann schon genug, um eben diese rote Karte zu haben. War wahrscheinlich sogar für Leverkusen das bessere Ergebnis, als dass da ein Tor fällt, weil so waren sie dann 75 Minuten in Überzahl.
Ja, über Neuer hat man noch gar nicht viel gesprochen. Der hat ja auch zumindest seine Kritiker zum Beginn der Saison. Warst du erstmal überrascht, dass es sein erster Platzverweis in seiner Karriere war?
Das war tatsächlich, hat mich überrascht. Das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe mir jetzt auch dann nicht erinnern können, dass er jemals einen hatte. Also klar, mit dieser riskanten Spielweise erst im Alter von 38 dann jetzt einen Platzverweis zu bekommen, ist nicht schlecht.
Hat er immer seine Ausflüge gehabt, ne? Und bei anderen lief das eben schief. Aber reißt er sich damit so ein bisschen ein, was er die letzten Wochen wirklich gut gemacht hat, kaum Gegentore bekommen und gerade dieses Barca-Spiel, denke ich mal, als Push genutzt und auf der Linie wieder zur alter Form gefunden. Muss er sich da jetzt wieder ein bisschen neu orientieren?
Ja, er ist halt eben keine 25 mehr und auch keine 31. Das war unnötig, dass er da so rausgekommen ist und nicht einfach nur dann den Winkel verkürzt vielleicht, Winkel spitz hält, oder wenn er rauskommt, dann muss er halt auch ein bisschen früher rauskommen. Und das geht schon auf seine Kappe. Er ist diese Saison noch einmal im Spielaufbau wichtiger geworden für die Bayern. Also er ist jetzt 38, aber hat trotzdem diese Saison einen neuen Rekord bei den gespielten und auch abgeschlossenen Pässen aufgestellt für sich selber. Also dementsprechend hat er da nochmal eine neue Rolle gefunden. Du hast auch gesagt, auf der Linie wieder besser geworden. Aber klar, du wirst nicht jünger und solche Fehler, muss man auch ganz klar sagen, können ein ganzes Spiel entscheiden und haben in dieser Form jetzt auch dieses Spiel mitentschieden.
Wie verändert sich denn dann die Partie, wenn sich die Bayern nicht komplett zurückziehen, aber zumindest gegen den Ball anders stehen? Du hattest auch schon gemeint, eine Fünferkette. Da kommen natürlich auf die Offensivspieler auch nochmal mehr Bedeutung zu.
Ja, aber die Offensivspieler haben das sehr gut gelöst, fand ich. Da haben sie sehr, sehr viel Arbeit geleistet, weil die Bayern auch immer noch sehr nah am Mann immer geblieben sind, obwohl sie einen Mann Unterzahl hatten, aber sind dann sehr weit rausgeschoben, wenn die Leverkusener auf einen Flügel gespielt haben, und die gegenüberliegende Seite haben sie dann abgesichert, indem dann ein Olise oder ein Coman mit in die Abwehrkette gefallen ist. Also da haben sie auch eine gute Absicherung der Breite gehabt, dass Leverkusen gar nicht erst von einem Flügel zum anderen spielen konnte. Und Leverkusen war dann auch so ein bisschen tatsächlich überfordert mit dieser Rolle, dann auswärts bei den Bayern das Spiel machen zu müssen, und haben das auch nicht gut gemacht, fand ich. Also gerade das Mittelfeld-Trio hat sich dann häufig am Fuß gestanden. Es war vorne, dadurch, dass sie ohne Stürmer gespielt haben, gar keine Präsenz mehr. Und die Bayern haben dann mit sehr viel Intensität das verteidigt. Und wie Nagelsmann das auch so schön gesagt hat, sie waren dann mit 10 Mann fast sogar besser als mit 11 Mann.
Kann sich denn eine Mannschaft auf eine Unterzahl vorbereiten? Meinst du, Kompany hat das mal irgendwie angedeutet oder hat zumindest einen Plan dafür?
Also ich weiß nicht, ob er das dann in der Besprechung andeutet. Das würden, glaube ich, die wenigsten Trainer machen, weil du ja auch deinen Spielern immer ein positives Szenario vermitteln willst und nicht sagen willst, okay, wenn es schief läuft, dann machen wir das. Aber du machst als Trainer immer dann auch in der Schublade, okay, welcher Spieler muss dann zuerst raus, wenn wir einen Torhüter oder Verteidiger auswechseln. In dem Fall hat es dann Sané getroffen. Auch eine logische Wahl, muss man dann leider sagen, dass du dann einen Olise eher nach außen ziehst und dann Sané rausnimmst. Das war bestimmt vorhin auch so besprochen.
Mit einem Mann weniger musst du dich eben auf andere Qualitäten beschränken, wie zum Beispiel dann Gegenstöße mit viel Tempo oder auch Standards. Da hat man schon das Gefühl gehabt, dass die Bayern diese Situation auch sehr ernst nehmen und dann ja dadurch auch zu ein paar Gelegenheiten kamen.
Ja, also Standards besonders, ja, das war, glaube ich, dann auch die einfachste Möglichkeit, um zu Chancen zu gelangen. Leverkusen hat ihnen aber auch nicht viel Möglichkeiten zu kontern gegeben. Also Leverkusen hatte auch immer noch sehr viel Respekt vor dem, was die Bayern machen, hatten immer auch sehr auf eine Absicherung geachtet. Selbst wenn Mukiele rechts mal vorgerückt ist, war immer noch eine Dreierkette hinten drin und die beiden Sechser davor, die auch nicht weit nach vorne gegangen sind, also ein Xhaka und ein Andrich haben sich da zurückgehalten, am ehesten noch Palacios. Aber grundsätzlich ging es da schon immer nur um eine gute Absicherung. Aber die Bayern haben es trotzdem immer wieder geschafft, so mit so leichten Bällen nach außen so ein bisschen Raumgewinn zu erzielen. Auch, dass das Spiel nicht komplett in der Bayern-Hälfte ablief. Das war schon eigentlich eine gute Leistung, die sie in dieser ersten Halbzeit dann gezeigt haben.
Können sich dann in der Pause noch mal ein bisschen neu ordnen. Leverkusen versucht dann mit Schick noch mal einen anderen Effekt reinzubringen. Das geht leider relativ früh schief, weil er sich dann wieder verletzt. Was hast du in der Phase nach der Pause, wo die Bayern auch zumindest noch ein bisschen Ballbesitz sammeln, für ein Gefühl, wohin das Spiel dann sich entwickeln könnte und wer vielleicht auch den ersten Fehler dann ausnutzt?
Das Problem ist natürlich, wenn du mit 10 Mann verteidigen musst und auch dich nicht wie die Bayern nur hinten reinstellst, sondern wirklich immer wieder nach vorne schiebst, auch immer wieder auf die Flügel raufschiebst, da darauf achtest, dass du nicht in Unterzahl gerätst, dann musst du viel Laufarbeit leisten. Und dann mit jeder Minute natürlich schwieriger. Mit jeder Minute, die der Gegner dann nicht laufen lassen kann, wird es einfacher für den Gegner, die Lücke auszunutzen. Man hat das ironischerweise beim anderen Pokalspiel von Werder Bremen gegen Darmstadt gesehen, wo sie halt dann am Ende die Chancen hatten, weil der Gegner kaputt war. Und dementsprechend wusste ich auch, okay, sie werden das nicht komplett durchziehen können. Sie werden nicht komplett jedes Mal auf den Flügel rausrücken und den schließen können. Und da muss man ja fairerweise auch sagen, genauso ist es ja dann auch geschehen beim Gegentor, wo sie dann einmal eben nicht auf den Flügel rausrücken, einmal nicht komplett durchschieben, die Flanke zulassen und dann diese Flanke genügt, damit ein Teller da das Kopfballtor erzielt.
Die Bayern hatten in der Situation trotzdem Überzahl im Strafraum, aber die Zuordnung nicht mehr ganz. Teller natürlich auch mit frischen Beinen. Wer hat da den Torschützen ein bisschen aus dem Auge verloren?
Ich weiß nicht, ich habe es auch gerade nicht so im Kopf, dass ich jetzt sagen könnte, der und der hat ihn aus dem Auge verloren. Ich weiß nur, dass Kim auf jeden Fall sehr früh nach hinten rückt, um das Abseits damit auch ein Stück weit auflöst. Kann man machen, aber dann müssen auch die anderen Spieler mitrücken. Ich glaube, dann hätte man auch da die einfache Art gehabt, das zu verteidigen. Ja, ist aber natürlich immer eine schwere Situation, so diese Flanke, die dann wirklich perfekt kommt von der Seite. Du musst dann auch über den Kopf rüber hinweg gucken. War nicht einfach für die Bayern-Abwehr. Also da haben sie ja nicht umsonst davor die 60 Minuten immer dafür gesorgt, dass diese Flanken eben nicht fallen können, weil sie weit auf dem Flügel rausgeschoben sind.
Ja, und wenn die Beine langsam müde werden, dann wird es natürlich auch im Kopf nicht einfacher. Die Gastgeber müssen dann nochmal was tun. Dann in Unterzahl gegen Leverkusen, die in Führung sind, ist es natürlich enorm schwer. Hast du vielleicht nochmal doch einen Ticken Hoffnung mit dem Pavlovic, der dann reinkam oder so? Was hast du da noch für Ansätze gesehen dann am Ende?
Ja, ich fand, das waren schon gute Ansätze, die sie gezeigt haben. Auch ein Pavlovic, der dann aus der Tiefe versucht hat, das Spiel so zu ordnen, auch wieder sehr, sehr präsent gewesen ist, auf beiden Seiten mitgeholfen hat. Aber gegen den Leverkusener Mannschaft, die dann auch sich dann weiter zurückziehen kann, die dann auch immer eine Gefahr darstellt im Umschaltmoment, ist nicht leicht. Hat man auch gemerkt dann, dass die Bayern den Moment, wo sie wirklich all-in gegangen sind, ein bisschen herausgezögert haben, weil sie wussten, da kann jederzeit ein Konter kommen von den Leverkusenern. Also deswegen haben sie immer noch hinten drei Mann Absicherung gehabt. Und dementsprechend ist es dann erst sehr spät zu diesen wichtigen Torchancen gekommen.
Was fangen Mannschaft und Trainer jetzt mit dem Spiel und dem Ergebnis an? Also es ist das Pokal aus, aber einfach mit weniger Wert, weil 10 von 11 Spielern da gar nicht viel konnten auf dem Platz. Kannst du dir da irgendwas rausziehen trotzdem für die nächsten Wochen? Kompanie hat sich zumindest motiviert gezeigt, auch der Leistung in Unterzahl dann.
Ja, ich denke schon, dass du das aus ernst nehmen musst, weil auch klar, rote Karte ist immer ein blöder Verlauf dann, wenn du 75 Minuten Unterzahl spielen musst, dann kannst du so ein Spiel auch verlieren, auch als FC Bayern. Aber wir haben es ja auch analysiert jetzt hier in aller epischen Breite, dass dieses Tor, wie es gefallen ist, beziehungsweise diese rote Karte, wie sie zustande gekommen ist, ein wiederkehrendes Muster ist. Und dieses wiederkehrende Muster musst du jetzt endlich mal abstellen, weil dadurch haben sie schon einen Punkt jetzt wieder gegen Dortmund verloren, dadurch haben sie gegen Barca verloren, dadurch haben sie gegen Frankfurt 3-3 gespielt. Das musst du in den Griff bekommen, diese Muster, diese einlaufenden Spieler von links außen, die mit Vollgas hinter die Kette kommen und dann ausnutzen, dass die Kette zu hoch steht. Ja, und dann kannst du aber auch wiederum andererseits sagen, da hat ja auch Kompany einen Punkt, die Bayern haben nicht schlecht gespielt. Die Bayern haben auch Moral gezeigt. Die haben auch gezeigt, sie wehren sich. Die lassen sich jetzt hier nicht hin und her spielen. Sie sind die Bayern, das ist ein Heimspiel, sie wollen das gewinnen. Also dementsprechend muss man jetzt auch nicht den Stab brechen oder die große Krise ausrufen. Da gab es in den vergangenen Jahren viel peinlichere Pokal aus als dieses.
Und die Bayern werden im Pokal zur Grauen Maus seit 2020 nicht mehr das Halbfinale erreicht. Also jetzt zumindest mal, kann man so sagen, gegen den Mitfavoriten ausgeschieden. Aber eigentlich dieser Platz im Trophäenschrank, der da vor der Saison immer schön freigeputzt wird, der bleibt schon eine Weile leer. Und das ist einfach ein Titel, der dir seit Jahren fehlt. Und du der Druck, sag ich mal, auch relativ früh in der Saison dann auf die anderen Wettbewerbe geht. Das ist natürlich nicht immer nur produktiv.
Nee, das ist nicht produktiv, vor allen Dingen, weil der Pokaltitel ja der einfachste zu gewinnen ist, so blöde es klingt. Also nicht im Sinne von, den kannst du dir mal im Vorbeigehen holen, aber du musst nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, habe ich das gerade richtig gezählt, oder 5 Spiele
7
sogar nur?
7 sind es dann.
7?
Ja, erste Runde, zweite Runde.
Weißt du, zweite Runde?
Nee, 6, du hast
Achtelfinale, ja. Viertelfinale, Halbfinale, Halbfinale, ja. 6 Spiele musst du dann nur gewinnen und das sollte eigentlich für die Bayern-Mannschaft möglich sein. Aber klar, wie gesagt, dadurch, dass es eben jetzt das wiederholte Pokalos ist, werden da Erinnerungen wach an die vergangenen Jahre, wo sie dann immer ausgeschieden sind, teilweise auch sehr peinlich, zum Beispiel Pokalos in Saarbrücken. Aber das war jetzt halt ein anderes Pokalos. Das war gegen den amtierenden Meister, gegen den amtierenden Pokalsieger zu 10 Mann und du hast dich eigentlich auch noch wacker damit geschlagen. Deswegen würde ich da jetzt auch noch nicht eine Krise ausrufen wollen. Aber es macht es nochmal zwingender notwendig, dieses Jahr die Bundesliga zu gewinnen, damit du halt diesen einen sicheren Titel hast.
In den letzten Jahren gab es teilweise Brüche, teilweise aber auch so ein Aufraffen nach Pokal aus oder Pokalniederlagen. Denkst du, das bringt die Mannschaft jetzt doch nochmal ein bisschen mehr zusammen und das ist so, wie wir es von den Bayern kennen, wird da gleich am Wochenende eine Reaktion drauf folgen?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es schärft auch nochmal den Fokus, weil du natürlich auch merkst manchmal, wie eng das zugehen kann, was so eine Kleinigkeit entscheiden kann. Und es sorgt auch dafür, dass du wieder so einen Verfolger spürst, glaube ich. Weil Leverkusen ja schließlich schon so ein bisschen unter Alonso zu Bayerns Nemesis gemausert hat. Alonso jetzt auch schon wieder ohne Niederlage und wieder sogar mit einem Sieg gegen die Bayern. Dementsprechend ist das ja auch nochmal eine Ansage für die Bundesliga, wo ich glaube, Bayer Leverkusen der ernsthafteste Verfolger ist. Also es sei denn, Eintracht Frankfurt spielt tatsächlich eine Leicester-Saison, aber das sei ihm zu gönnen, aber das muss man nicht unbedingt mit rechnen. Und wenn natürlich ein Leverkusen dann nochmal in Fahrt kommt, dann müsste die Bayern da auch nochmal aufpassen. Deswegen hat es vielleicht auch immer die Sinne geschärft, dass eben Leverkusen diese Saison auch eine Mannschaft ist, mit der man rechnen muss.
Bevor wir jetzt zum kleinen Ausblick kommen, schauen wir nochmal auf das, was der FC Bayern auch ist, nämlich Führungsetage und auch Personalien, die sich dann immer mal wieder einmischen. Bisher, muss man ja sagen, verlief die Hinrunde relativ ruhig, auch weil die Führungsetage gesehen hat, das funktioniert ganz gut mit Kompanie. Hast du mit Max Eberl jemanden, der auch gestern wieder gefragt wurde, dann auch mal feinfühliger ist. Wie hoch ist denn da jetzt der Druck? Ist das entspannter als die vergangenen Jahre oder könnte das auch sich hochschaukeln?
Bei den Bayern ist immer Druck drauf. Und natürlich, klar, es hat in den vergangenen Jahren nicht geholfen, dass Uli Hoeneß dann immer vom Tegernsee dann nochmal ein paar Sprüche reingedrückt hat der Mannschaft. Das war sicherlich nicht immer produktiv, aber die Bayern-Mannschaft ist ja für sich selbst verantwortlich in dem Sinne, dass sie Ergebnisse liefern muss. Und da diskutiert eben auch niemand, wenn sie jetzt die nächsten 5 Spiele wieder gewinnen, wenn sie in der Champions League in die Top 8 kommen, dann ist wieder alles eitel Sonnenschein, dann ist dieses Pokal aus auch in 2 Wochen vergessen. Da ist man ja dann auch sehr schnell dabei. Fußball ist ein Tagesgeschäft, dann ist es sehr schnell, das ist von gestern. Dementsprechend erstmal gut natürlich, dass sich da erstmal alle hinter die Mannschaft gestellt haben und auch das Positive hervorgehoben haben. Aber wie gesagt, das hängt an der Mannschaft, dass sie diese Ruhe bewahren.
4 Spiele sind jetzt noch in knapp 2 Wochen bis zur Winterpause. Da ist eigentlich mit Heidenheim, Donetsk und Mainz für die nächsten Spiele ein überschaubares Programm dabei. Meinst du denn, die Münchner sind da jetzt konditionell und körperlich auch gut drauf vorbereitet auf die letzten harten Wochen?
Ja, es ist natürlich für alle Teams anstrengend dieses Jahr. Das merkst du bei allen Spitzenteams, die aus der Europameisterschaft kommen, dass da eben gar keine Pausen mehr da sind, dass das wirklich Schlag auf Schlag geht, Woche für Woche ist ein Spiel jetzt seit September fast durchgehend 2 Spiele die Woche. Der Kader ist ausgedünnt, aber jetzt will's halt nochmal die letzten Wochen ein bisschen Zähne zu zeigen. Und das Gute ist, dass eben ein Boe wieder da ist, dass auch ein Pavlovic wieder da ist, dass sie wieder ein paar Optionen mehr haben, dass sie da auch ein bisschen rotieren können. Dementsprechend muss das Ziel sein, diese Spiele allesamt mit Siegen abzuschließen.
Der letzte Gegner für dieses Jahr heißt RB Leipzig. Die haben gerade ihre ganz eigenen Probleme. Ist aber ein Team, gegen das sich die Bayern schon immer wieder schwer tun. Ein Gegner, sag ich mal, auch der auf Augenhöhe sein kann. Wie wichtig wäre es denn für die Bayern, sich mit einem Sieg in die Winterpause zu verabschieden, mit einem guten Gefühl gegen einen Top-Gegner da rauszugehen und auch mal die 3 Punkte zu holen?
Auf jeden Fall, das wäre sehr, sehr wichtig, gerade weil, das muss man jetzt ja auch mittlerweile sagen, die Bilanz gegen die Top-Gegner der Liga ist unter Kompanie noch nicht herausragend. Unentschieden gegen Dortmund, unentschieden gegen Leverkusen, Niederlage jetzt im Pokal gegen Leverkusen, unentschieden gegen Frankfurt. Da würde sich, glaube ich, so ein Sieg gegen Leipzig dann nochmal sehr gut tun, auch um so ein bisschen die Zweifel zu zerstreuen, ob Kompanie auch die Spitzenspiele kann. Das ist ja das, was dann im kommenden Jahr wichtig wird, wenn es dann in der Champions League entscheidend wird, wenn dann auch in der Liga die wichtigen Duelle anstehen, zum Beispiel das Rückspiel gegen Leverkusen. Also entsprechend, ja, wäre da so ein Sieg gegen Leipzig schon was fürs Selbstvertrauen. Auch wenn Leipzig momentan nicht eben dieses Niveau hat, muss man ganz ehrlich sagen, von einem Leverkusen oder einem Dortmund.
Wird im Winter was passieren in Sachen Transfers? Also ich glaube, es gab die Ankündigung, erstmal keinen Ersatz oder Backup für Kane zu holen, aber es besteht eigentlich schon ein Handlungsbedarf, wenn man sich die Position anschaut.
Ja, es ist natürlich immer eine sehr schwierige Position, weil welcher Spieler, der wirklich eine echte Verstärkung ist, setzt sich freiwillig eigentlich eine komplette Saison auf die Bank, weil das ist ja die Regel, wenn halt Kane nicht gerade verletzt ist, dass er ja spielt und dann hast du dann einen Spieler, der kriegt halt pro Saison seine 300, 400 Minuten. Das war schon Choupo-Moting eigentlich so Gold wert, dass er eben ein Spieler war, der das auch in diesem Rahmen seiner Karriere noch mitgemacht hat. Dementsprechend ist das nicht einfach, da eine Lösung zu finden. Ich denke vielleicht auch, wenn dich die Situation in der Abwehr nicht stabilisiert, dass man da vielleicht nochmal gucken sollte, ob man da nicht noch eine Idee hat, was man machen kann, vielleicht einen polyvalenten Außenverteidiger. Das sind so Kleinigkeiten, wo man vielleicht noch nachrüsten könnte.
Ich weiß gar nicht, inwieweit du die Jugendabteilung bei den Bayern verfolgst. Ist es da vielleicht auch mal nötiger, dass man da noch einen Spieler mehr hochzieht? Das Training wird sicherlich immer mal wieder aufgefüllt werden, aber vermisst man da gerade auch so ein Talent, was da aufstrebt und aufbraust?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was man, was so manche Kritiker, die sich so um den Bayern-Campus kümmern, dem Kompany vorwerfen, dass es durchaus Talente gibt, wie ein Asnou zum Beispiel, der auch sehr häufig im Profikader ist, aber dass die momentan noch keine Einsatzzeiten bekommen. Also, dass sie trotz Verletzungssorge eben sehr häufig darauf warten müssen. Ibrahimovic ist da auch so ein Spielertyp, der sicherlich gerne ein paar mehr Minuten hätte. Da hat man durchaus noch ein paar Spieler in der Hinterhand, die aber momentan noch nicht zum Zuge kommen.
Dann jetzt meine abschließende Frage. Wo siehst du denn die Bayern dann am Ende der Saison, wenn man so einen Graphen hätte im Koordinatensystem, den man weiterzeichnen würde? Was bringt der weitere Verlauf?
Also ich sehe schon anhand der bisherigen Leistung, dass sie es auf jeden Fall schaffen sollten, die Bundesliga zu gewinnen, weil sie auch eben diese Konstanz drin haben, dass sie gegen, wie du es gesagt hast, gegen den Heidenheim, gegen den Mainz, gegen den Gladbach, gegen Hoffenheim diese Spiele gewinnen und dann auch durchgehend gewinnen. Vielleicht lassen sie dann noch ein paar Punkte. Einzige Mannschaft, die dann noch eben ihnen gefährlich werden könnte, ist ein Bayer Leverkusen, wenn die jetzt mal auf ihr Niveau kommen und dann auch eine Serie starten. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, etwas, was die Bayern leisten können. Und dann ist die große Frage, wie geht es in der Champions League weiter? Weil wir haben es ja jetzt wirklich in aller Form analysiert, diese Spitzenspiele gegen Gegner auf Top-Niveau, da sind die Bayern noch nicht da, wo sie sein müssten, wenn sie weiterkommen wollen, wenn sie wirklich da nachher die Top 4 oder sogar das Finale erreichen wollen. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber sie können sich das Leben auch hier einfacher machen mit 3 Siegen jetzt noch in der Champions League und dann einer guten Top-8-Platzierung, sodass sie da nicht die härtesten Gegner haben.
Also unterm Strich, Harry Kane bricht in dieser Saison seinen Fluch?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er diese Saison seinen Fluch bricht und die Bayern Deutscher Meister werden.
Gut, da halten wir mal die Augen offen. Lieber Tobias, ich bedanke mich. Ich würde sagen, das war wieder Fußball selbst eine sehr runde Sache hier, alles zu den Bayern erstmal geklärt und das werden jetzt nochmal knackige Wochen. Ich denke, wir behalten auch den Dezember noch weiter im Auge, was hier alles so rundherum passiert um die Bundesliga. Und ja, damit an euch, wenn ihr Anregungen oder Ideen auch zum FC Bayern habt, dann teilt sie uns gerne mit. Ansonsten sehen und hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank dir und bis dahin. Tschüss.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets. Guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
At Kroger Pharmacy, care is what's most convenient for you. Care is being here when you need us. We're open evenings and weekends. Care is helping you save more. Most insurance plans and discount cards are accepted at your local Kroger Pharmacy. Care is saving you time by managing your prescriptions online. You can request refills, check order status, and more. Care is convenience that works for everyone. Kroger Health, a world of care is in store. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. For coverage, consult your health insurance company. Visit the pharmacy or our site for details.